Ja, vielen Dank.
Drei Dinge braucht der Mensch. Tja, welche drei Dinge wären das?
Wasser.
Es gab, ja.
Werbung, Feuer, Pfeife, Stände.
Da bist du gar nicht so weit weg von dem, was ich mir überlegt habe. Weil es gab früher in der Tat noch Werbung für Tabak und Zigaretten im Fernsehen. Und mein Opa war Pfeifenraucher. Also wenn der draußen gearbeitet hat, da hing eigentlich immer das Gerät hier an der Seite. Ich kannte ihn nicht anders. Und deshalb hat mich als Kind schon diese Werbung fasziniert. Volker, du hast es getroffen. Drei Dinge braucht der Mann. Bis heute kann man das schon das nicht mehr sagen. Aber egal. Feuer, Pfeife, Stanwill. Wer kennt diese Werbung noch? Ihr seid mit mir alt. Feuer, Pfeife, Stanwill. Aber man hat irgendwie schon immer so einen Dreiklang oder so drei Dinge gebraucht, die man sich gut merken kann. Also diese Werbung ist mir bis heute im Kopf. Die kam damals im Fernsehen und Volker kennt sie auch noch auswendig, weil so drei Dinge manchmal einfach sehr griffig sind. Drei Dinge braucht der Mensch. Heute fallen uns vermutlich die 3 Gs ein. Das ist genauso, ne? Also die kennt auch jeder, geimpft, genesen, getestet, aber naja, das ist ja nun nur ein Schutz gegen das Virus, das ist sehr gut, aber das ist sicher nicht das, was der Mensch wirklich braucht. Also wir brauchen es jetzt schon, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich denke, vielleicht fallen euch auch so Verse ein wie aus der Bibel, deshalb hatten wir das in der Schriftlesung, wo auch so ein Dreiklang ist am Schluss dieses schönen Kapitels aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, das Kapitel über die Liebe. Nun aber bleiben diese drei, auch so ein schöner Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung. Kennt ihr bestimmt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Also dieser Vers, der ist sogar auf Grabsteine gerutscht, wo Leute eigentlich mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun haben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und man hat sogar auch ein Symbol daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht kennt ihr das Ankerkreuz. Glaube, Liebe, Hoffnung. Vielleicht schon mal gesehen. Also es gibt es als Armbänder, als Amulette zum Umhängen und ähnliches. Das Kreuz, das Herz und der Anker. Symbolisch für Glaube, Liebe, Hoffnung. Und man hat auch relativ früh schon dieses Ankerkreuz daraus entwickelt. Zum Beispiel hängt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch hängt, aber am Notre Dame in Paris hängt so ein Kreuz, so ein Ankerkreuz. Ich weiß nicht, jetzt nach der großen Renovierung und alles, wie das da aussieht, aber das soll auf jeden Fall dort sein, so ein Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich hoffe, ich gebe euch auch heute so einen Dreiklang mit. Ich habe so einen Dreiklang entdeckt in einer biblischen Geschichte. Das ist nicht nur eine Geschichte, es ist eine wahre Begebenheit, wo Jesus einmal einen Diener heilt von einem römischen Beamten. Eine für manche bekannte Geschichte, eine Fernheilung Jesu. Also Jesus ist da gar nicht bei dem Diener nachher zu Hause, sondern es ist eine Fernheilung. Und ich möchte auch heute gar nicht mal so auf Jesus und auf das Wunder und auf die Heilung eingehen, sondern eher auf diesen Hauptmann. Den möchte ich gerne mal mit euch betrachten, weil ich habe an ihm so drei Dinge entdeckt. Wir werden das gleich sehen. Jesus stellt uns diesen römischen Hauptmann als ein absolutes Vorbild im Glauben dar. Und so möchte ich uns diese Geschichte mal lesen und ich lade euch ein, diesen Dreiklang in dieser Geschichte mit mir zu entdecken. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Und Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ja, ihr Lieben, da ist er nun, der Chef der Garnison in Kapernaum. Was zeichnet ihn aus? Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne mal auf diesen Hauptmann heute eingehen und mit euch drüber nachdenken, was zeichnet diesen Mann aus? Denn Jesus stellt ihn uns ja als ein absolutes Vorbild des Glaubens hin. Und das wird auch gleich mein erster Gedanke sein und ein erstes auch in diesem Dreiklang. Da kommen nachher noch zwei andere Dinge dazu. Aber ich denke, das Erste, was hier deutlich wird, was für ein Glaube. Jesus hat gesagt, solch einen Glauben habe ich in Israel bisher nicht gefunden. Also Jesus stellt uns und seinen Zuhörern damals diesen Hauptmann als ein absolutes Vorbild des Glaubens dar. Er spricht das zu der Volksmenge, also die, die ihm nachfolgten, heißt es hier. Und das waren sicherlich mehr als nur die 12 Jünger, das war schon eine ganze große Schar von Menschen, die ihm nachfolgten, darunter auch viele fromme Juden, andere Menschen, die interessiert waren in das, was Jesus gesagt hat. Und den stellt er hier, diesen römischen, diesen heidnischen, muss man sagen, Hauptmann, als ein Vorbild des Glaubens hin. Und wenn das so ist, wenn dieser Mann ein Vorbild des Glaubens ist, dann sollten wir doch vielleicht auch mal gucken, ja, worin ist er denn uns Vorbild? Was ist das Vorbildliche an seinem Glauben? Was ist das für ein Glaube? Was zeichnet seinen Glauben aus? Und da können wir doch zunächst sagen, das ist der Glaube, dass Jesus nur durch ein Wort etwas tun kann. Dass Jesus nur durch ein Wort aus seinem Mund etwas verändern kann, Heilung bewirken kann. Ich meine, es hätte ja auch ganz anders gehen können, diese Geschichte. Und Jesus hat es ja angeboten, er hat dem Hauptmann gesagt, ich will hingehen, ich komme mit dir und werde den Knecht heilen. Ne, dann wäre Jesus höchstwahrscheinlich mitgegangen, das hat er ihm ja wirklich hier angeboten, hätte vielleicht ihm die Hände aufgelegt, dem Knecht, oder sonst irgendwas gemacht, wie er das auch an anderen Stellen gemacht hat. Und dann wäre das Wunder geschehen. Aber hier ist es anders. Der Hauptmann sagt, nein. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was ist das für ein Glaube, wenn er das hier sagt? Das ist doch wirklich der Glaube, dass Jesus nur durch ein einziges Wort etwas tun kann. Ein Glaube, der in Jesus den erkennt, ja, der selbst durch sein schaffendes Wort die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Und das ist ganz spannend, in dem hebräischen Wort, was hier hinter steckt, also in dem Wort für Wort, da steckt genauso das Wort Tat drin. Es gibt im Hebräischen nur ein Wort, das Wort Debar, das steckt hier dahinter. Und das heißt Wort und Tat. Also wir kennen zwei Worte, bei uns fällt das auseinander. Aber wir wünschen uns ja auch, dass jemand das tut, was er sagt. Also irgendwo gehört es bei uns auch zusammen. Und in dem Denken damals gehörte das noch viel mehr zusammen, dass Wort und Tat das Gleiche ist, dass ein Wort etwas auslöst. Und das kennen wir ja auch bei uns, dass Worte viel auslösen können. Wir haben auch was über Kommunikation gestern gehört. Worte können aufrichten, Worte können aber auch zerschmettern. Und dieser Glaube ist der Glaube, dass hier Jesus nur durch ein Wort etwas schaffen kann, etwas tun kann, heilen kann. Und wenn wir mal gucken, dann ist das auch der Glaube, dass dieser Hauptmann in Jesus eigentlich Gott entdeckt, der ja auch durch sein schaffendes Wort die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Ne? Dann wie lesen wir das in der Bibel? Wodurch entstand die Schöpfung? Wodurch entstand das Licht? Durch sein Es werde. Gott sprach, es werde Licht und es ward. Also wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Und das glaubt dieser Hauptmann. Und darin wird deutlich, er erkennt in Jesus Gott. Wodurch hat Jesus einen Sturm gestillt, wenn ihr die Geschichte kennt? Er sprach, er rief, schweig und verstumme. Also er hat dem Sturm geboten, nur durch ein Wort. Und am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir, dass Jesus auf geheimnisvolle Weise das Wort Gottes selbst in Person ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er war bei Grundlegung der Schöpfung mit dabei. Und es gibt auch noch ein Jesuswort, wo Jesus sagt, Als damals der Teufel ihn versucht hat in der Wüste und wollte, dass er Brot macht und alle Menschen satt macht, da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt davon, dass Gott sich äußert. Der Mensch lebt davon, dass Gott aktiv ist und dass er immer noch redet, dass er sich äußert. Und das hat dieser Offizier erkannt. Und nur nebenbei, wie tragisch wäre das, wenn Gott sich nicht mehr äußert, wenn Gott nicht mehr redet. Manchmal haben wir vielleicht so das Gefühl, wenn wir lange für irgendetwas beten, also dass Gott nicht mehr redet, aber wir dürfen darauf vertrauen, das zeigt uns diese Geschichte auch. Und da wird uns der Hauptmann zum Vorbild, der glaubt, dass Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann geschieht auch etwas. Und Jesus kann nur durch ein schaffendes Wort im Grunde ja diesen Diener wieder gesund machen. Und man muss sagen, dieser heidnische Hauptmann, er hat den Weg zu Jesus gefunden. Dem Ganzen geht ja hier was voraus, sein Diener ist krank. Wahrscheinlich war dieser Diener auch ein Soldat, das war damals so üblich, dass dann in so einem Haushalt von einem Offizier auch noch andere Angestellte waren, niedrigeren Ranges. Und vermutlich war das auch ein Soldat, der für diesen Dienst abgestellt war, in seinem Haus nun ja, für ihn da zur Seite zu stehen. Und es wird auch deutlich hier und auch an anderer Stelle, auch in der Parallelstelle, dass er seinen Diener wohl sehr lieb gehabt hat, dieser Offizier. Aber er merkt, er kommt hier an seine Grenzen. Vielleicht habt ihr den Vergleich so eben gehört. Er ist ja jemand, der Befehle austeilen kann und der das eigentlich so gewohnt ist, dass es dann auch passiert. Aber hier kommt er an seine Grenzen, der Offizier, der sonst so mächtig ist, dem 100 Leute folgen. Ja, er kommt hier an seine Grenzen und er findet den Weg zu Jesus mit seinen Grenzen. Und er überwindet dadurch auch eine Grenze. Das wird gleich auch noch deutlich. Aber wenn wir mal nochmal überlegen, was das für ein Glaube ist, dann ist das doch schon fantastisch hier, wie er das hier sieht. Er sagt nicht, naja, vielleicht könntest du ihn ja gesund machen, vielleicht klappt das ja. Oder naja, vielleicht, ja möglicherweise wird er wieder gesund, wenn du es versuchst. Sondern er sagt hier ganz deutlich, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was für ein Glaube. Es ist ein Glaube, der von Jesus alles erwartet. Der von Jesus wirklich erwartet, durch ein Wort kann er etwas verändern. Aber auch ein Glaube, der vielleicht auch die eigenen Grenzen anerkennt. Der Offizier, der weiß, da kann er nichts tun. Vielleicht heißt Glaube auch manchmal, die eigenen Grenzen anzuerkennen und damit zu Jesus zu kommen. Ich glaube, das wird an dem hier auch deutlich. Und manchmal ist es ja so, da wo wir am Ende sind, da kann Gott erst anfangen. Vielleicht habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt. Da, wo man an Grenzen kommt, wo wir nicht mehr weiter können, weiter wissen, ja, da kann Gott manchmal erst auch anfangen und ansetzen. Für den Hauptmann war es kein Problem und auch überhaupt keine Frage, dass ein Befehl eine Auswirkung hat. Das kennt er aus seinem Beruf. Das war überhaupt kein Thema für ihn, dass ein Wort etwas bewirken kann. Und wenn er hier zu Jesus kommt, wir merken das hier in dieser Geschichte, wie er ihn sieht. Er sagt im Grunde wird deutlich, er kommt hier zu dem, der ihm übergeordnet ist. Und er sagt hier, wenn du nur ein Wort sprichst, dann kannst du diese Situation lösen. Und er begegnet hier in Jesus, und das ist auch sein Glaube, dem, der von Anbeginn der Schöpfung dabei war, der durch sein schaffendes Wort etwas tun kann. Und ja, und es ist tatsächlich so, dass es das ist, was Jesus hier wertschätzt. Das ist das Erste, denke ich, auch in unserem Dreiklang, und ich denke auch das Wichtigste, wo uns der Hauptmann so zum Vorbild wird, dieser große Glaube. Glaube heißt, sich eingestehen, dass wir Grenzen haben. Glaube heißt dann, auch mit diesen Grenzen zu Jesus zu kommen. Das dürfen wir und das schätzt er hier wert. Und Glaube heißt auch, ja, den Weg zu Jesus zu finden, auch in Jesus den Weg zu finden. Und ich denke, so soll uns dieser Hauptmann zum einen natürlich Glaubensvorbild werden, auch, dass wir Dinge für möglich halten, die vielleicht nach menschlicher Weise unmöglich sind. Dazu lädt er uns ein. Aber ich habe ja gesagt, es gibt noch zwei Dinge, wo ich denke, da ist er uns auch ein großes Vorbild. Ich habe es ja schon angedeutet, ein Dreiklang. Und etwas Zweites, was ich entdeckt habe, ist Mitgefühl. Wenn wir überlegen, welche Dinge braucht der Mensch, drei Dinge, Glaube, Mitgefühl, das ist, glaube ich, etwas, was wir hier an dem Hauptmann auch entdecken können, was eben genauso wichtig ist. Ich habe eben schon gesagt, er muss seinen Diener wohl sehr lieb gehabt haben. Das lesen wir auch in der Parallelstelle. Er selbst ist ja Chef einer Garnison, so heißt das hier. Also das heißt, Oberbefehlshaber über 100 Leute. Für die Asterix-Leser unter euch ein waschechter Centurio. Vielleicht kennt ihr das. Und sein Diener, eben wie gesagt, vermutlich auch ein Soldat, der liegt zu Hause krank, leidet große Qualen. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ich meine, es gibt ja auch solche Befehlshaber, die sagen, naja, Menschen sind Material. Ich habe hier 100 Leute, einer weniger, sind ja noch 99 da. Und dafür kommt wahrscheinlich auch ein Ersatz. Ne? Also Menschen sind ja ersetzbar. Solche Chefs gibt es auch, solche Oberbefehlshaber. Und das andere ist, vermutlich hat es in seiner Hundertschaft auch einen Sanitäter und Arzt gegeben. Das war damals auch üblich. Also er hätte auch einfach sagen können, na, dann gehe ich jetzt mal zu meinem Arzt und frag mal, ob der ihm helfen kann. Das steht hier nicht. Sondern er setzt sich als Offizier, als Chef für seinen Diener ein. Er macht es zur Chefsache. Mit seinem kleinen Angestellten zu Hause. Der Chef macht es zur Chefsache. Er setzt sich als Offizier einer Garnison für diesen einen ein. Und vielleicht merken wir an der Stelle auch in dem Verhältnis, er tut genau das, was Jesus auch gemacht hätte. Vermutlich kennt ihr das Gleichnis Jesu, wo er davon spricht, ein guter Hirte wird doch die 99 im Stall lassen und dem einen nachgehen. Das Zahlenverhältnis ist genau das, was hier auch ist. Ein Centurio hat 100 Leute, einer ist krank, 99 sind gesund vermutlich. Aber er kümmert sich um diesen einen. Er kümmert sich um den niedrigen Angestellten und im Grunde wird er seinem Diener selbst zum Diener. Er macht es zur Chefsache. Und das ist sicher auch das, was Jesus hier würdigt, was er lobt an diesem Hauptmann. Der Glaube dieses Hauptmanns ist kein Kopfglaube, sondern der hat Auswirkungen. Und er zeigt sich hier im Mitgefühl hier für seinen Diener. Und das ist eine geistliche Haltung. Ein Glaube, der sich nicht äußert, auch in Mitgefühl, der ist tot. Und hier könnte man auch sagen, oder das habe ich mir so gedacht, eigentlich brauchen wir wieder neue Chefs, die so sind, oder? Auch so in unserer Welt. Chefs, die sich der Geringsten annehmen, die ein Auge haben, die Menschen nachgehen. Auch hier in der Gemeinde könnte man ja auch sagen, ach, da ist jemand gegangen, kommt ja vielleicht jemand nach. Oder sind ja noch 99 da? Nein, der Einzelne ist wichtig. Und das wird hier auch deutlich. Und er hat Mitgefühl. Und das ist so das Zweite in unserem Dreiklang, denke ich. Glaube und Mitgefühl. Und ich habe noch ein Viertes gefunden, denn es ist ja so, dieser heidnische Hauptmann, der macht sich auf den Weg zu einem Juden. Und da gab es ja eine große Kluft. Und ich habe ein Drittes gefunden und würde das mal nennen, was für ein Respekt. Auch das wird an diesem Hauptmann deutlich. Ah, das habe ich jetzt leider nicht da. Aber hier heißt es, Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Satz heute lest oder wie ihr ihn bisher vielleicht verstanden habt. Man übersetzt das manchmal so und so legen wir das oft auch so als Demut. Ne? Er ist demütig. Ne? Aber wir müssen uns überlegen, der Offizier war ein Heide und Jesus war ein Jude und die Kluft war größer, als wir uns das heute vorstellen können. Also die Kluft war größer als heute vielleicht zwischen evangelischen und katholischen oder zwischen den Religionen, sondern die war trennscharf. Man hat geglaubt, wenn ein Jude mit einem Heiden zusammenkommt, verunreinigt man sich. Also gerade für das jüdische Volk war die Reinheit wichtig. Sobald ein Heide in die Gesellschaft einer jüdischen Gruppe kam, war eigentlich die ganze Gruppe verunreinigt. Und umgekehrt, ein Jude ging eigentlich nicht zu den Heiden, das, was Jesus ja manchmal gemacht hat, wo er sich bei Leuten eingeladen hat und ähnliches. Da verunreinigte man sich und deshalb gab es da eigentlich keinen Kontakt. Und ein Jude wurde auch nicht eingeladen in eine heidnische Umgebung. Und vielleicht ist es auch so, dass unser Offizier Jesus in dieser Weise nicht in Verlegenheit bringen wollte. Jesus hätte sich in das Haus eines Heiden begeben müssen. Und der Offizier sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Das zeugt im Grunde von Respekt. Er war ein Offizier, der es gewohnt war, Befehle zu geben, aber er war ein respektvoller Mann. Und das haben wir auch genau in der Parallelstelle, wird das deutlich. Da heißt es nämlich, dass dieser Offizier einer war, der auch mit seinem Geld damals den Bau einer Synagoge unterstützt hat. Also es war ein Besatzer einer Besatzungsmacht, der aber sich einfügte und der sogar die Religion respektierte, die dort war. Und war ein, ja, so würde man das nennen, so bezeichnet es auch die Bibel, ein gottesfürchtiger Mensch. Also ein Mensch mit einem großen Glauben, aber das war ein Glaube, der eben auch Auswirkungen hat. Ich habe ja mal, weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, eine amerikanische Predigt über 25 Zentimeter gehört. Das war das Predigtthema, 25 Zentimeter. Habt ihr schon mal eine Predigt über 25 Zentimeter gehört? Das ist der Weg vom Kopf ins Herz. Und das fand ich ziemlich genial. Ich habe mir das bis heute gemerkt. Ich habe noch nie eine Predigt über 25 Zentimeter gehört. Aber das ist genau das, was hier passiert bei dem heidnischen Hauptmann. Das ist kein Kopfglaube, sondern der geht ins Herz. Der Glaube äußert sich in Mitgefühl und er äußert sich in Respekt dem anderen gegenüber. Hier sogar Respekt, ja, dieser anderen Religion. Und das andere, was hier natürlich dann auch am Ende deutlich wird, ist, dass diese Trennung allmählich aufgehoben wird. Das merken wir hier auch schon langsam, die Grenzen verschwinden oder hier klingt so ein bisschen in dieser Geschichte natürlich das an, was später passieren soll, dass nämlich, so wie man das fromm ausdrückt, das Heil nicht mehr exklusiv ist für eine bestimmte Volksgruppe oder eine bestimmte, ja, religiöse Gruppierung, sondern dass im Grunde das Heil, das ewige Leben an dem hängt, wie wir zu Jesus stehen. Und das war so, Jesus wusste sich zuerst natürlich zu den Juden gesandt und das war auch so das, was er seinen Jüngern so beigebracht hat, geht nicht den Weg zu den Heiden. Aber hier klingt eigentlich schon das an und das wird ja hier auch deutlich, das sagt Jesus ja auch, dass sie kommen werden von Norden, Süden, Osten, Westen. Nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk oder zu einer Kirche, nicht die Taufe oder ähnliche Dinge versichern uns des ewigen Lebens, sondern im Grunde, wie stehe ich zu Jesus? Der Glaube. Und vielleicht hat der Offizier hier auch ein bisschen Respekt davor, dass er sich überlegt, ja, wer wird denn am Ende dabei sein? Und hier ist ja ein doch recht scharfes Wort, vielleicht habt ihr es am Ende gehört. Am Ende wird Jesus relativ scharf, also da gibt es nochmal harten Tobak, um mit Stanville zu sprechen. Denn was sagt Jesus hier am Ende? Das ist sicher, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Eins aber will ich euch sagen, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für das Reich Gottes bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen. Ihr wisst, ich bin nun niemand, der mit dem Höllenfeuer droht, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Gottes Geist und Gottes Liebe vor allem die Menschen zur Umkehr rufen, so sagt es ja auch die Bibel. Aber hier hat Jesus in der Tat ein drohendes Wort gesagt. Und vielleicht erinnert ihr euch, also ihr, die ihr im Bug wart, wir haben mal geforscht, wann Jesus so mit der Hölle gedroht hat oder wann er darüber gesprochen hat. Und das ist ein Beleg hier dafür, denn wer wird hier am Ende, ich sag mal so, bestraft? Die eigentlich meinen, dafür bestimmt zu sein, für die Ewigkeit. Die meinen, alles in der Tasche zu haben. Jesus hat nie Kranken, Suchenden, auch keinen sündigen Menschen mit der Hölle gedroht, sondern ihr könnt das selber mal nachforschen, im Grunde nur Leuten, die meinten, dass sie es in der Tasche haben. Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, da gibt es solche scharfen Worte und genau das ist hier natürlich auch ein Beleg. Er sagt hier im Grunde, die ursprünglich dafür bestimmt waren, die werden nicht kommen, weil sie sich nicht darauf einlassen können, dass Gott in Jesus alles für sie tut und alles getan hat. Man kommt, also es gibt noch viele Beispiele dafür, wo Jesus das genau nur in diesem Kontext eigentlich sagt. Man kommt eben nicht durch eine Volkszugehörigkeit oder Kirchenmitgliedschaft oder durch eine bestimmte Frömmigkeit ins Reich Gottes, sondern nur durch den Glauben. Ein Glaube, der sich in Mitgefühl und auch in Respekt äußert. Und ich habe mal überlegt, was ist denn Glaube ohne Mitgefühl? Ein Glaube ohne Mitgefühl, das ist Kopfglaube. Das ist der, der die 25 Zentimeter nicht geschafft hat, der nicht ins Herz gegangen ist, der dann kalt und hart ist. Glaube ohne Respekt. Was ist Glaube ohne Respekt? Glaube ohne Respekt wird arrogant. Ne? Nur ich weiß, wo es lang geht und das, was ich meine, das ist das Richtige. Das wird arrogant. Und jetzt könnte man nochmal ganz provokativ fragen, und ich habe mir die Frage selber mal gestellt, nochmal, was ist denn eigentlich wichtiger, Glaube oder Liebe? Schwieriges Thema, oder? Glaube oder Liebe? Wie aus der Reformation herkommt oder auch im Pietismus, da war ganz lange ganz groß allein der Glaube. Das hat Paulus auch an manchen Stellen so gesagt. Aber wenn wir hier, wir haben es in der Schriftlesung gehört, das Hohelied der Liebe mal anschauen, das beginnt im Grunde damit schon in Kapitel 12 am Ende, dass Paulus sagt, jetzt zeige ich euch einen noch viel, viel besseren Weg, den besten Weg. Und dann fängt er an mit dem Hohelied der Liebe. Und dieser Dreiklang da am Schluss, da sagt er, nun aber, ach so, das habe ich ja, Entschuldigung, kannst du nochmal zurückmachen, die letzte Folie. Da sagt er am Schluss, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Und was sagt er dann? Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte. Glaube ohne Liebe, Glaube ohne Mitgefühl, Glaube ohne Respekt wirkt kalt und hart und arrogant. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen, hat Paulus darüber gesetzt. Und wie dann Liebe aussieht, das haben wir eben gehört, sie bläht sich nicht auf, sie wird nicht arrogant. Und sie ist langmütig und freundlich und auch da gibt es noch vieles zu sagen. Und ich denke, daran soll uns jetzt dieser Hauptmann heute mal Vorbild sein. Vorbild im Glauben, Vorbild auch im Lebenswandel. Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und Glaube heißt zunächst, auch mit seinen Grenzen den Weg zu Jesus zu finden und dann aber auch von Jesus zu erwarten, er ist der, der etwas tun kann. Er ist der, der eine Situation der Menschen verändern kann. Glaube ist etwas, was sich äußert, auch nach außen hin, in Mitgefühl und in Respekt. Und wenn das fehlt, Mitgefühl und Respekt, vielleicht auch bei uns, dann sollten wir überlegen, ob wir auf diesem noch besseren Weg sind. Amen. Amen. Ja, wir singen gemeinsam näher zu dir, mein Gott. Wir wünschen uns Gottes Nähe, weil Gott der ist, der uns auch verändern kann in dieser Weise.